dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Soweit der Text für heute. Meine Predigt hat die Überschrift: Wenn Gott plötzlich eingreift. Mit einem Mal verschlug es Josef in ein völlig fremdes Land. Er war gezwungen, sich wohl oder übel auf etwas ganz Neues einzulassen. Aufgewachsen in einer wohlhabenden Familie, fand er sich jetzt wieder in der Rolle eines Sklaven. Ich glaube, das verneigt sich hier vor mir ganz allmählich. Und die Händler verkauften ihn auf dem Sklavenmarkt weiter an Potiphar, einen hochrangigen Offizier in der Armee des Pharao, ein Mann von Macht und Ansehen. Potiphar war reich und er besaß Menschenkenntnis. Bevor wir uns intensiver mit diesem Abschnitt in Josefs Leben befassen, bete ich noch kurz mit uns. Herr Jesus, mach uns jetzt bereit für dich und für das, was du uns sagen möchtest, dass wir dein Wort aufnehmen, verstehen, behalten und umsetzen in unserem Leben, in unserem Alltag, in diesen Tagen, dass es nicht nur Theorie ist für uns, sondern gelebtes Wort, Praxis. Danke, Herr, dass du es tun wirst. Amen. An dem, was bisher mit Josef geschehen ist, lassen sich sehr deutlich zwei Merkmale entdecken. Zwei Merkmale, die so ähnlich auch in meinem Leben oder in deinem Leben geschehen sind oder noch geschehen werden. Lasst euch überraschen. Hoffentlich nicht so dramatisch, wie es bei Josef war. Erstes Merkmal: Gott greift in dein Leben ein, ohne sich anzukündigen. Und zweites Merkmal: Gott setzt an deinen Schwachstellen an. Beginnen wir mit dem ersten Merkmal: Gott greift in dein Leben ein, ohne sich anzukündigen. Wenn er das tut, wenn Gott in dein Leben eingreift, dann kann es sein, dass deine Lebensumstände sich zunächst einmal verschlechtern, ehe sie anfangen, sich zu verbessern. In meiner letzten Predigt hatte ich ja erzählt, dass zum Beispiel der Apostel Paulus bei seiner Begegnung mit Jesus zuerst einmal blind wurde, ehe er später eine unglaublich geistliche Sicht besaß. Er hatte den Wahnsinnsdurchblick und vorher war er erstmal blind. Wir haben keinen biblischen Nachweis darüber, ob Josef irgendwann in seinem Leben so folgendes Gebet an Gott gerichtet hat: Gott im Himmel, ich übergebe dir mein Leben. Mach du damit, was du für richtig hältst. Amen. Das ist uns nicht überliefert. Wie ist es bei mir? Wie ist es bei dir? Hast du jemals so ein Gebet so ähnlich gebetet? Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens? Zeig mir, was du vorgesehen hast für mein Leben. Ich will dir gehorchen. Herr, ich bin bereit, deine Pläne für mein Leben zu erfüllen. Bei mir war das so. Ich hatte meine Ausbildung ordentlich abgeschlossen. Ich war seit 2 Jahren in einem angesehenen Beruf. Seit fast 5 Jahren mit meiner lieben Frau verheiratet. Wir hatten extra eine größere Wohnung gemietet, da wir jetzt mit dem Nachwuchs anfangen wollten. Und ich sah mich so richtig in der Erfolgsleiter des Lebens. Äußerlich sah eigentlich alles ganz gut aus. Aber innerlich fehlte das Gegenstück, weil ich eine wichtige Frage nicht zu meiner Zufriedenheit beantworten konnte. Wozu lebe ich eigentlich? Was ist denn der Sinn meines Lebens? Ich besuchte damals, ich habe schon darüber berichtet, eine christliche Veranstaltung in Basel. Und dort wurde mir spät in der Nacht klar, dass Gott gerade deutlich durch die Worte des Redners vorne auf der Bühne zu mir persönlich hineingesprochen hatte, durch ein prophetisches Wort. Und spät in der Nacht betete ich ungefähr Folgendes: Herr Jesus, wie ich bisher gelebt habe, das können wir vergessen, das war nichts. Ich will mit dir nochmal ganz neu von vorne anfangen. Zeig mir, wie ich leben soll. Ich mache mit, ich bin dabei. Amen. Das war mein Gebet. Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag ging es los. Aber so richtig los. Und seit Jahrzehnten steigert sich das. Es ist unglaublich. Vor 2 Wochen musste ich zum Zahnarzt. Ja, da war ein Loch zu flicken und dann noch, wie heißt es heute, professionelle Zahnreinigung. Und da kam die Helferin und muckste da rum. Zwischendurch konnten wir ein bisschen reden. Und dann ging es darum, ja, meine Zähne waren ein bisschen abgenutzt, weil ich früher immer geknirscht habe. Das hing mit meinem früheren Beruf zusammen. Ich habe auch erzählt, arbeite ich nicht so mit meinem Gebiss in der Nacht. Ich musste sogar so eine Plastikschiene tragen nachts, eine Knirscherschiene. Jetzt in meinem neuen Beruf habe ich nicht mehr so einen Stress. Ja, was machen Sie denn? Ja, ich bin jetzt Bibellehrer und Prediger. Ach, sagte sie, meine Schwiegermutter, die ist auch sehr gläubig. Er sagt, was mit Ihnen? Ja, ich gehe regelmäßig mit meinem Mann in so eine freie evangelische Kirche. Und vor kurzer Zeit hat mein Mann sich entschieden. Ja, was mit Ihnen? Ja, ich bin da noch so unterwegs, aber ich gehe schon immer mit. Wenn Sie möchten, würde ich gern für Sie beten und Sie segnen, dass Jesus wirklich hineinspricht in Ihr Leben und Sie Klarheit kriegen. Oh ja, gerne. Dann habe ich gebetet. Jesus, sprich du deutlich zu ihr, rede zu ihr. Ich habe einfach gewartet, bis die Zahnärztin kam, wollte die Zeit sinnvoll nutzen. Habe ich für sie gebetet, habe sie gesegnet, sie war unglaublich berührt, so Anfang 50. Und sagt, bleiben Sie dran, hören Sie zu, was Jesus zu Ihnen sagt. Mal schauen beim nächsten Mal, was sich getan hat. Ob Josef damals auch so gebetet hat oder ganz anders, eins steht jedenfalls fest. Gott hat in Josefs Leben die Regie übernommen. Überleg dir deshalb genau, was es bedeutet, wenn du betest, denn Gott könnte dich beim Wort nehmen. Bei mir war das so und ist es immer noch so. Wenn wir irgendwann einmal in unserem Leben diese Grundentscheidung für Jesus getroffen haben und seitdem in einer persönlichen Beziehung mit ihm leben, dann gehören wir Gott voll und ganz mit unserem ganzen Leben. Denn Jesus hat einen Preis dafür bezahlt. Er hat uns erkauft durch seinen Tod am Kreuz. Oft vergessen wir diese Wahrheit. Jesus hat uns losgekauft aus dem Reich des Bösen. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt und deshalb gehören wir jetzt Gott. Deshalb werden wir die Ewigkeit nach dem Leben hier auf der Erde bei Gott verbringen. Und Gott steht das Recht an meinem ganzen Leben zu, nicht mir. Und deshalb darf er auch bestimmen, wie mein Leben verlaufen soll. Klar kann ich die Entscheidung treffen, welchen Beruf ich ergreifen will, wo ich wohnen möchte, wen ich heiraten möchte. Aber Gott sollte es mir vorher gesagt haben. Ich soll vorher mit ihm darüber reden und er antwortet dann. Das ist so der Kerninhalt des Neuen Testamentes. Und diejenigen, die so leben, in dieser persönlichen Beziehung mit Jesus, die bezeichnet Paulus als die, die Gott lieben und denen alle Dinge zum Besten dienen. Darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Wir können das in der Bibel nachlesen, Römer 8, 28. Wir denken kurz darüber nach und sagen, ja, das stimmt, das steht so in der Bibel, das ist richtig. Und doch gehen die meisten von uns im Alltag doch wieder zur Tagesordnung über und führen ihr Leben so, wie sie es für richtig halten. Doch plötzlich handelt Gott. Für uns ist es immer plötzlich und überraschend, wenn Gott in meinem Leben die Dinge in die Hand nimmt. In aller Regel kommt Gott unangemeldet, ohne Vorwarnung, ohne Ankündigung. Er gibt uns keine Vorlaufzeit von 2 Wochen oder 1 Monat, sodass wir uns darauf einstellen könnten. Gott hat nicht zu Josef gesagt: Mein lieber Junge, nächste Woche Dienstag, so am späten Nachmittag, da werden deine Brüder über dich herfallen, werden dich gefangen nehmen, aber sei ganz getrost. Das ist nur die Vorbereitungszeit für dich, so der Anfang. Es kommt eine Zeit auf dich zu, die wird nicht so ganz leicht sein, aber die sollst du durchlaufen, weil ich große Pläne mit dir habe. Nichts dergleichen. Josef war überhaupt nicht vorbereitet. Urplötzlich, aus heiterem Himmel, passierten dem Josef die Dinge, über die ich beim letzten Mal gesprochen habe. Seine Brüder sind voller Hass, ergreifen ihn, werfen ihn in die ausgetrocknete Zisterne und verkaufen ihn dann in die Sklaverei nach Ägypten. Und doch ist all das die Planung eines Liebenden, eines Weisen, eines allmächtigen Gottes. Ich hatte schon erwähnt, was Gott in Jesaja 55, Vers 9 sagt: Meine Wege sind höher als eure Wege. Und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Bei allem, was geschieht, sind wir vollkommen in seiner Hand. Er allein weiß, was für unser Leben das Beste ist. Das war das erste Merkmal. Gott handelt oft ohne Vorankündigung. Das zweite Merkmal: Gott kennt unsere wunden Punkte, die Schwachstellen in unserem Charakter. Und genau da setzt er an. Bei Josef war es die Sache mit dem auffälligen bunten Mantel, den sein Vater Jakob ihm geschenkt hatte. Er fühlte sich als etwas Besonderes. Er wurde stolz, er schaute herab auf seine 11 Brüder und dadurch entstand ein tiefer Hass in der Familie. Josef war mit seinen 17 Jahren ein verwöhnter Teenager, der in seinem Charakter stolz und egoistisch wurde. Mit einem stolzen Menschen kann Gott aber nichts anfangen. Im Neuen Testament steht mehrfach: Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Jakobus 4, Vers 6 oder 1. Petrus 5, Vers 5. Und die beiden zitieren jeweils ein Wort aus dem Alten Testament. Das steht in Sprüche 3, Vers 34. Verblasst. Merken das immer nur die anderen, wenn ich stolz und überheblich bin? Oder kann ich auch selbst herausfinden, dass ich geltungsbedürftig bin, dass ich im Mittelpunkt stehen möchte? Ich kann mich da prüfen. Ich kann zum Beispiel einmal darauf achten, wie oft ich bei einem Gespräch mit einem anderen aufzähle, was ich alles kann, was ich alles tue. Oft steckt der Wunsch dahinter, dass ich deswegen von anderen wertgeschätzt werde, angenommen werde, geliebt werde. Ich möchte mehr zur Geltung kommen, ich möchte wichtig sein, ich möchte etwas Besonderes sein. Ich habe früher Gott alles so aufgezählt, wie wichtig ich doch bin für ihn. Herr, eine Gemeinde gegründet, eine weitere Gemeinde aufgebaut, gepredigt, Kreise gegründet, evangelisiert und. Sind wir nicht tolle Mitarbeiter für dich? Dann hat Gott mir eines Tages gezeigt, dass es alles nichts zählt. Stolz, Überheblichkeit, Geltungsbedürfnis, das sind Charakterschwächen, die bei vielen Menschen zu finden sind. Klar, ich darf mich darüber freuen, dass Gott mir eine oder mehrere besondere Gaben geschenkt hat, dass er mir vieles von dem, was ich anpacke, auch gelingen lässt. Doch sehr leicht kann sich da die Haltung einschleichen, dass ich etwas Besonderes bin, dass ich besser bin als meine Mitmenschen, dass ich geistlicher bin als andere in der Gemeinde, dass ich gesegneter bin als der oder die. Und schon bin ich dem Stolz in die Falle gegangen und werde unbrauchbar für Gott. So kann er mich nicht einsetzen. Er will mich aber einsetzen. Er hat Pläne mit mir. Und deshalb legt er seinen Finger auf diesen wunden Punkt. Und das tut weh. Aber nur so kann Umkehr und Heilung geschehen. Als erstes nehmen die Brüder dem Josef seinen auffälligen bunten Mantel weg. Das war das Erste. Denn das war ja die Ursache für seinen Stolz. Ihr alle in dem grauen Kittel. Guck mal hier, blau und grün und pink. Hat nicht jeder, aber ich. So war der Josef. Da war der Mantel weg. Plötzlich war nichts mehr da, was ihn von seinen Brüdern unterschieden hätte. Jetzt hat er keinen Grund mehr, stolz zu sein. Heute möchte ich gar nicht bei Josef stehen bleiben, sondern mich und dich fragen, gibt es da in deinem Leben auch das ein oder andere, das dir besonders wichtig war und das Gott dir weggenommen hat? Und wenn das so ist, dann solltest du dem nicht hinterher trauern, sondern dir bewusst werden, dass es dir zum Besten dienen soll. Der Kirchenvater Augustinus, der lebt im 4., 5. Jahrhundert, der sagte einmal, dass Gott jeden einzelnen Menschen so sehr liebt, als gäbe es sonst keinen anderen, den man lieben könnte. Und andererseits verwendet Gott so viel Sorgfalt darauf, einen einzigen Menschen für seine Pläne zuzurüsten, als gäbe es sonst keinen anderen, der zugerüstet werden müsste. Aber der Josef hat nie darum gebetet, von Gott zugerüstet zu werden. Er wurde regelrecht dazu gedrängt, in der Fremde ein neues Leben zu beginnen, um dadurch für seinen späteren Dienst ausgebildet und vorbereitet zu werden. Und dazu musste er in seinem Leben einen großen Umbruch bewältigen. Vermutlich gibt es nur wenige Menschen, bei denen der Umbruch im Leben so tiefgreifend, so plötzlich, so radikal geschieht, wie es damals bei Josef der Fall war. Alles passierte unglaublich schnell. Und jetzt sehen wir ihn in Ägypten, abgeschnitten von seinem vertrauten Leben, abgeschnitten von seiner vertrauten Umgebung, alles Neuland. Wisst ihr, was es bedeutet, ein vollkommen neues Leben zu beginnen, wenn dieses neue Leben gar nicht das ist, was man sich gewünscht hat? Wenn es einem einfach so übergestülpt wird, das wollte ich doch gar nicht. Ich hatte doch eigentlich die Pläne so und so. Gott sagt, ich habe was ganz anderes für dich vor. Das war damals die Angst meiner Frau, als ich gläubig geworden bin, nachdem sie fast 5 Jahre für mich gebetet hatte, weil ich so begabt war mit Fremdsprachen, dachte sie, oh, jetzt ist er auch noch gläubig geworden, wahrscheinlich müssen wir nach Afrika in die Mission. Und ich kann keine Insekten essen. Also. Und da kommt dieses neue Leben. So was kann geschehen, zum Beispiel durch eine unerwartete, schwere Krankheit, dass die Pläne, die ich mir gemacht habe, zerplatzen, geht nicht mehr. Kann auch geschehen durch einen Wechsel der Arbeitsstelle. Die Firma, bei der ich bin, insolvent, aber ich habe eine neue Stelle zwischen Hamburg und Flensburg. Da kenne ich aber niemanden. Toll, sagt Gott, wirst ganz neue Leute kennenlernen. Kündigung des Arbeitsplatzes oder großer finanzieller Verlust. Alles so Dinge, die plötzlich geschehen, die ein Umdenken erforderlich machen, mich ganz woanders hin katapultieren können. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, dass solche Ereignisse von Gott zugelassen werden, damit seine Pläne mit uns zur Erfüllung kommen? Aber die meisten Menschen verbringen viel Zeit damit, sich die alten Zeiten zurückzuwünschen und ihren Sehnsüchten nach früher nachzuhängen. Weißt noch, wie wir da so schön gewohnt haben und freier Blick aufs Meer. Und jetzt sind wir hier. Ach, war das schön früher. Und in der Nachbarschaft, wir kannten jeden. Jeden Tag hat uns einer eingeladen zum Kaffee. Hier, neue Leute kennenlernen. Immer dieser Blick nach hinten gewandt. Fällt mir gerade ein, Lukas 9,62. Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht gestickt fürs Reich Gottes. Schau nicht zurück, schau nach vorne. Wir sollen die neuen Herausforderungen annehmen und auf diese Weise in die Planung Gottes eintreten. Jetzt war Josef in Phase 2 seiner Vorbereitungszeit angekommen. Phase 1, das war der Angriff seiner Brüder, die Zeit in der ausgetrockneten Zisterne, die rechtzeitige Rettung vor dem sicheren Tod durch die Karawane, die vorbeizog. Phase 2, das könnte man fast schon als eine erfreuliche Etappe bezeichnen, denn statt umgebracht zu werden, konnte Josef weiterleben. Das war schon mal, ich würde sagen, deutlich positiv. Bei Josef können wir 3 Ebenen entdecken, auf denen Gott ihm das neue Leben erträglich machte. Gar nicht so schlimm. Erstens konnte Josef erleichtert sein, weil er jetzt Ruhe vor seinen Feinden hatte. Natürlich hat er durch sein Verhalten vieles selbst verschuldet, aber letztendlich wurde er das Opfer von abgrundtiefem Hass. Dann kam die Zeit, wo Gott sagte, genug ist genug. Manchmal brauchen wir das, dieses Eingreifen Gottes. Er sieht uns und sagt, guckt so über die Wolke und sagt, nee, jetzt reicht's. Genug ist genug. Und dann greift er ein. Gott weiß, wie viel wir aushalten können. Es gibt eine Zeit, da schaut Gott wirklich vom Himmel herab und lässt uns wissen, dass er genau sieht, was wir gerade durchmachen. Der eine leidet unter Verfolgung, andere werden systematisch fertig gemacht, auf Neudeutsch heißt es Mobbing. Wieder andere stehen so stark unter Druck, dass sie es nicht mehr länger aushalten. Paulus sagt im 1. Korinther 10, Vers 13, schweigt, deswegen lese ich es vor, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen, über eure Kraft versucht werdet, sondern der mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das bedeutet, dass auch andere schon vor uns da durchgegangen sind. Wir haben schnell den Eindruck, das, was wir da durchmachen, das ist einmalig, das ist besonders schlimm. Aber Paulus schreibt, das stimmt nicht. Gott mutet uns keine Prüfungen zu, die nicht andere vor uns schon bestanden haben. Das trifft allerdings nur auf diejenigen zu, die zu Gott gehören. Das sind die, die Paulus als die bezeichnet, die Gott lieben, wenn sie zulassen, dass Gott in ihrem Leben auch handeln darf. Josef jedenfalls hatte nun Ruhe vor seinen Feinden. Er brauchte sich mit Eifersucht, mit Hass nicht mehr auseinanderzusetzen. Er war nicht gerade begeistert darüber, in Ägypten zu sein, doch zumindest musste er nicht mehr um sein Leben fürchten. Das Zweite, was die ganze Situation erträglich machte, das war auch die Hauptsache, Josef hatte Gott bei sich. Er war nicht allein. Josef hatte Gott bei sich. In 1. Mose 39, Vers 2 heißt es wörtlich, wir haben es eben vorgelesen, der Herr aber war mit Josef. Das galt ja im Prinzip schon auch für die Zeit vorher. Gott war früher schon mit Josef, aber Josef hatte die Gegenwart Gottes damals noch nicht so bewusst empfunden. Er hatte sie bisher auch noch nicht so nötig gehabt. Schließlich lebte er ja bis jetzt bei seinem Vater Jakob. und an seinen Vater Jakob konnte er sich jederzeit wenden, wenn er Schwierigkeiten hatte. Dann ging er zu seinem Vater, aber er ging nicht zu Gott. Sein Vater war ja da, sichtbar, gegenwärtig. Er lag in seiner Hängematte, sagte: Papa, noch ein Glas Orangensaft? Klar, mein Junge. Dann kam es und gab es ein Glas Orangensaft. Danke. Aber viele von uns waren noch nie an dem Punkt, wo wir uns an niemanden sonst wenden konnten, außer an Gott. Er weiß, wie lebensnotwendig für uns die Erfahrung ist, dass seine Nähe spürbar ist, dass seine Nähe erlebbar ist. Solange da noch eine Mutter ist, ein Vater ist, ein Bruder oder Schwester, ein guter Freund oder genügend Geld oder der sichere Arbeitsplatz oder was uns sonst viel bedeutet, solange dafür gesorgt ist, dass wir nicht Gott ganz dringend nötig haben, solange Hilfe von anderen Menschen, von den Umständen erwarten, solange haben wir uns noch nicht vollständig in die Abhängigkeit von Gott begeben. Wenn Gott sich einen bestimmten Menschen für einen besonderen Auftrag auswählt, dann ist eines sehr wichtig. Dieser Mensch muss Gott den höchsten Stellenwert in seinem Leben geben. Alles andere ist dem untergeordnet. Es heißt ja nicht America first, sondern Gott first. Jesus zuerst. Aus diesem Grund geschieht es manchmal, dass Gott uns herausnimmt aus unserer Vergangenheit, dass er uns sogar trennt von unseren Verwandten, von unserer Heimat, sodass wir fernab von aller gewohnten Sicherheit uns zum ersten Mal richtig bewusst werden, wer Gott eigentlich ist. Das Dritte, was die ganze Situation nicht nur erträglich machte, sondern dem Josef richtig gehend Freude bereitete, er hatte Erfolg in diesem neuen Leben. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Gott ließ Josef alles gelingen, um ihn zu ermutigen. Das schlimme Erlebnis mit seinen Brüdern hat längst nicht ausgereicht, um Josefs Charakter so stark umzuformen, wie es in den Augen Gottes nötig war. Andererseits, noch so eine bittere Erfahrung. Gerade am Anfang hätte der Josef mit seinen 17 Jahren nicht verkraftet. Und Gott wusste das. Ohne eine gewisse Zeit der Ermutigung wäre Josef vermutlich am Boden zerstört gewesen. Doch so weit lässt Gott es nicht kommen bei seinen Kindern, bei denen, die ihn lieben. Gott wusste, dass Josef neben seiner prophetischen Gabe noch über weitere kostbare Gaben verfügte. Doch diese anderen Fähigkeiten wären niemals zum Vorschein gekommen, wenn Josef nicht in den Dienst bei Potiphar gelangt wäre. Vielleicht geht es dir auch so. In dir steckt eine Befähigung, die du deshalb noch gar nicht entdeckt hast, weil du glaubst, dass das, was du ganz besonders gut kannst, deine einzige Begabung ist. Josef hatte weitere Fähigkeiten und auch die mussten sichtbar werden, die mussten zum Vorschein kommen. Denk daran, es geht hier bei Josef um einen Mann, der nach Gottes Plänen der zukünftige Premierminister über ganz Ägypten werden sollte. Davon wusste Josef noch nichts, aber Gott wusste es. Und deshalb war Josef auch nicht klar, dass die einfachen Arbeiten im Haus von Potiphar, mit denen er anfing, seine Art der Vorbereitung war, um Premierminister über ganz Ägypten zu werden. Ich komme zum Schluss. Du weißt nicht, worauf Gott dich vorbereitet, und für welche Aufgaben er dich zurüstet. Josef jedenfalls bekam die Gelegenheit, in einem fremden Land, einem Weltreich der damaligen Zeit, eine für ihn ganz neue Kultur kennenzulernen. Und Potiphar war für ihn damals so wie ein Modell, an dem er lernen konnte. Potiphar war ein wohlhabender Mann mit Einfluss in der Gesellschaft. Der hatte die Qualitäten und Fähigkeiten für eine Führungsposition in Politik und Verwaltung. Und Josef sagte sich, diesem Mann, der mein Chef ist, dem werde ich gehorchen. Ich werde tun, was er mir sagt. Und auf diese Weise lernte er Potiphars Persönlichkeit kennen, seine Gewohnheiten, seine Eigenarten. Und Josef nahm sich vor, das Beste aus seiner Lage zu machen und so viel zu lernen, wie er konnte. Es ist wichtig, dass wir nicht aus den Augen verlieren, dass Josef ganz unten anfing, als einfacher Sklave im Alter von 17 Jahren. Im Vers 2 wird berichtet, dass er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben durfte. Das war schon was Besonderes. Denn die Sklaven hatten ihre eigenen Unterkünfte in gebührender Entfernung von dem herrschaftlichen Haus. Er durfte im Haus bleiben. Es geht noch weiter. Vers 3. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Erinnert euch, Potiphar war aus unserer Sicht ein ungläubiger Ägypter, der dennoch sehen konnte, dass Gott mit Josef war. Das ist bemerkenswert. In der hebräischen Sprache gibt es zwei Worte für den Begriff Gott, der Herr. Das eine ist Yahweh, das andere Adonai. Yahweh war Gottes besondere Offenbarung seines Namens an sein Volk Israel. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin zeitlos. In Ägypten wusste man nichts von Yahweh. Und doch lesen wir hier, dass der ungläubige Potiphar sah, dass Yahweh mit Gott war. Woher wusste Potiphar von Yahweh? Es gibt nur eine Erklärung. Josef muss ihm von Yahweh, von seinem Gott, erzählt haben. Die Bibel schweigt darüber, wie das geschehen sein mag. Vielleicht hatte Potiphar bemerkt, dass Josef ein ganz besonderer junger Mann war und hatte ihn dann ausgefragt nach seiner Herkunft, nach seiner Familie. Jedenfalls irgendwann erzählte Josef ihm auch von seinem Gott. Hier sehen wir eine Einstellung, die in unserer Zeit oft zu kurz kommt, nämlich wer zu Gott gehört, der erzählt auch von ihm. Wenn du Gott gehörst, wann hast du das letzte Mal von ihm erzählt? Wenn das schon viele Jahre zurückliegt, sage ich dir, da stimmt was nicht. Abgesehen von Abraham, seinem Urgroßvater, der früher einmal Ägypten besucht hatte, abgesehen davon war Josef übrigens der erste Gläubige an den wahren Gott, der auch in Ägypten gelebt hatte. Das bedeutet, Potiphar hat ihn genau beobachtet, um herauszufinden, was das Besondere an einem Menschen ist, der seinem Arbeitgeber gegenüber das Bekenntnis abgelegt hat: Ich glaube an den einzig wahren Gott. Wie ist es bei mir und bei dir? Findet dein Chef eigentlich, dass der Umgang mit dir besonders angenehm ist? Dass du nicht nur aufrichtig bist und liebenswert und hilfsbereit, sondern auch tüchtig und gewissenhaft. Wenn das so ist und wenn dein Chef auch noch erfährt von dir, dass du ein entschiedener Christ bist, wird er vielleicht sagen, ich wünsche mir noch 10 von solchen Christen in meinen Beruf. Oder als Lehrer, ich wünschte, ich hätte eine ganze Klasse mit so tollen Leuten, wie du einer bist. Seht ihr, so jemand war Josef. Josef stellte sich den dramatischen Veränderungen seines Lebens. Er war bereit, die Rolle eines einfachen Sklaven anzunehmen, machte nach kurzer Zeit auch die Erfahrung, dass auch dort Gott mit ihm war. Er erlebte die Nähe Gottes so stark, dass er nicht zögerte, anderen von seinem Gott zu erzählen. Und deshalb segnete Gott ihn so deutlich, dass es seinen Mitmenschen auffiel. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen, dass wir den Mut haben, die Veränderungen anzunehmen, die Gott in unserem Leben zulässt. Und dann werden auch wir Gottes Gegenwart und seine Kraft ertragen, erfahren, die uns durchträgt. Trotz der total veränderten Umstände, die uns unvorbereitet getroffen haben, wenn wir wissen, Gott ist auch mit mir, er hilft mir, da durchzukommen und er wird mich segnen. Das wünsche ich gerade dir, wenn du so in einer Phase des Umbruchs bist. Wir gehen auf das Jahresende zu. Vielleicht kommt völlig Neues auf dich zu. Neue Wohnung, neue Umgebung, neue Arbeit, neuer Anfang irgendwo. Dann nimm dir Josef zum Vorbild. Sag Ja zu Gott. Wir haben es oft gemacht, Marianne und ich. Ich habe schon gesagt, hinter uns liegen 14 Umzüge. Und immer alle paar Jahre kam dann wieder der Aufruf Gottes. Ihr Lieben, das war's, was ich hier mit euch tun wollte. Seid ihr bereit, woanders hinzugehen, ganz von vorne anzufangen? Wir haben immer gesagt, Herr, wir sind bereit. Zeig uns, wo es weitergeht. Dann hat er es uns gezeigt. Wir haben die Schritte getan und haben den nächsten Segen erlebt. Ich möchte nur kurz mit uns beten. Herr, du bist ein Gott, der handelt, der manchmal ganz plötzlich oder meistens sogar ganz plötzlich hineinspricht in unser Leben, hineinwirkt in unser Leben, uns an die Hand nimmt und regelrecht rausreißt aus dem, was uns vertraut ist und uns hineinversetzt in Neues, das uns doch unbekannt ist. Das gelingt nur, weil es von dir kommt, weil du dabei bist, weil du uns nicht allein lässt und die nächsten Schritte mit uns gehst, wenn wir dir vertrauen. Das wollen wir tun. Du siehst jeden jetzt hier unter uns, der sich in einem solchen Umbruch befindet. Und ich bitte dich um deine Kraft, um Führung und Leitung durch den Heiligen Geist. Herr, sei du uns ein Ermutiger, der uns die Ängste vor dem neuen, Unbekannten wegnimmt, uns erfüllt mit Freude, mit deinem Frieden, mit neuem Mut. Danke, dass du es tun wirst. Amen.